Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo und herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch an Ali G, eine fiktive Figur gespielt von Sacha Baron Cohen? Damals 2002 erschien sein erster Kinofilm.
When the world's in danger, it needs a new kind of hero.
Oder bist du auf der Jo?
See Ali G like you've never seen him before.
Ja, Ali G is in the house, so hieß der Film. Allerdings gab es schon immer Kritikpunkte an der Figur. Unter anderem ging es dabei um stereotype Darstellungen und kulturelle Aneignung. Und nun kommt ein neuer Film in Großbritannien in die Kinos. Diesmal geht es aber nicht nur um Proteste, sondern auch um einen Boykott. Sprechen wir gleich drüber. Vorher noch Lady Ray und auch Florian Paul. Jetzt für Sie Under the Sun hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Es sollte ein Schwimmnachmittag für schwarze Kinder und Jugendliche werden, aber nachdem das Volksbad an der Berliner Volksbühne von Rassisten und rechtsextremen Medien zur Zielscheibe für Hass und Hetze gemacht wurde, ist das Event abgesagt worden. Das ist jetzt gut 2 Wochen her. Entstanden ist die Idee mit dem Verein EOTO, ein Bildungs- und Empowerment-Verein, der sich für die Interessen schwarzer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland einsetzt. Zur Einordnung vielleicht nochmal ganz wichtig. Es ging um 4 Stunden Planschen und auch andere Vereine, was gewöhnlich ist für Schwimmbäder, haben dort ihre Slots reserviert. Für den Verein wurde dann eine Spendenaktion initiiert und innerhalb weniger Tage ist eine beachtliche Summe zusammengekommen. Knapp 87.000 Euro sind es geworden. Heute endet die Spendenaktion und über die Kampagne spreche ich mit dem Journalisten und Kulturwissenschaftler Ridal Carel Chiquenio, hat den Aufruf auch mit unterstützt. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke sehr, guten Morgen.
Ja, der Spendenaufruf, der heißt Gemeinsam für EOTO und schwarze Safer Spaces. Insgesamt sind jetzt also 87.000 Euro zusammengekommen. Das zeigt ja, es gibt eine große Solidarität. Vielleicht schauen wir auch nochmal auf die Hintergründe. Ausgelöst hat den Shitstorm ja eine Berliner Lokalpolitikerin von der CDU, die mit ihrem Empörungsvideo »Sie als Weiße dürfe nicht schwimmen gehen« viral gegangen ist. War es der Shitstorm? Waren es die bundesweiten Debatten? Wie ist es zu dieser Spendenaktion gekommen?
Die Spendenaktion ist in einem Impuls entstanden. Es sollte mal eine Fokusverschiebung gehen. Die CDU-PolitikerInnen waren nicht im Mittelpunkt, sondern es ging darum, einfach für schwarze Kinder und Jugendliche in diesem Fall und den Verein dann Möglichkeiten herzustellen. Und Geld ist einfach der konkreteste Weg, um Vereinsarbeit möglich zu machen. Und so wurde dann der Fundraiser gestartet.
Wenn wir da nochmal auf die Summe schauen, für den Verein gibt es jetzt also 87.000 Euro. Man kann natürlich auch noch weiter spenden. Sie endet ja erst heute. Wofür wird das Geld denn jetzt eingesetzt?
Hauptsächlich für die Vereinsarbeit. Für Genaueres müsste man da an der Stelle EOTO fragen, aber sie tun ja ihre Arbeit öffentlich einsehbar machen, wie sie das Geld über das Jahr verteilen.
Und wenn wir vielleicht auch nochmal drauf schauen, Sie haben ja gesagt, Sie hat das positiv gestimmt, beziehungsweise auch überrascht, dass so eine große Summe jetzt zusammengekommen ist. Sehen Sie darin auch eine Art von Erfolg, ein Zeichen dafür, dass sich aus etwas Negativem auch etwas Positives ziehen lässt?
Ich würde sagen, dass das ein kleiner Trost ist. Es spiegelt einfach die aktuelle politische Lage wider und zeigt, dass die Grenze des Gesagten sich verschoben hat. Ja, klar freut es mich, dass einige Leute zusammengekommen sind und sich solidarisch gezeigt haben, aber es sollte viel mehr zeigen, wie die Lebensrealität, besonders von marginalisierten Menschen, aktuell in Deutschland beeinflusst werden durch politische Dynamiken.
Das heißt, durch die Spendenkampagne und auch durch das konkrete Geld sehen Sie ein Mittel, etwas zu kommunizieren? Sie sprachen gerade über die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen. Meinen Sie, durch die Spendenkampagne können Sie jetzt auch nochmal etwas Neues erreichen, etwas anderes kommunizieren?
Ich sehe die Spendenkampagne eher als eine Folge, die es geschafft hat, aus einem negativen Vorfall etwas Schönes zu machen. Sprich, Kulturgelder werden systematisch gekürzt, was die Arbeit schwierig macht im Allgemeinen, in Kultur, im Verein, in Vereinen und ihren Aktivitäten. Und mit dieser Spendenkampagne wurde aber auch gezeigt, dass sehr viele Leute durchaus ein Interesse haben, dagegen zu wirken. So verstehe ich es eher. Was mit der Aussage passiert ist, dass es separat als Status quo in Deutschland zu verstehen.
Und wenn wir auch nochmal auf Ihre Erfahrungen im Zuge der Kampagne schauen, Sie und Suresh Mailitafi, er hat den Fundraiser gestartet, zeigen ja Ihr Gesicht und Ihren Klarnamen auf Social Media. Wie steht es da um Anfeindungen und digitale Gewalt in Bezug auf Ihre Person?
Die nimmt natürlich damit zu. Durch diese Aufmerksamkeit kommt es dann zu Privatnachrichten oder auch im Falle von Suresh dazu, dass angerufen wird und sehr stark extreme Beleidigungen geäußert werden. Soweit wie Doxen, auch Personen wie Jasmina Kunk haben es in der Vergangenheit erlebt. Also es ist definitiv ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Es kommt nicht ohne Preis, die Arbeit zu machen und sich da für andere solidarisch einzusetzen.
Und wie gehen Sie damit um? Oder ist es etwas sozusagen, was Sie akzeptieren? Denn Sie haben das Gefühl, dass Sie sich für eine Sache einsetzen, die sozusagen darüber steht.
Es kommt mit der Arbeit, es sollte aber nicht so sein. An sich sollte ein gewisser Schutz bestehen für jede Person in Deutschland, aber ich bin in der Sache nicht wirklich der Fokus. Für mich ist wichtiger in diesem Fall, wie es Kindern und schwarzen Jugendlichen geht und was wir da machen können, um Schutzräume für diese herzustellen, allgemein Schutzräume herzustellen. Deswegen habe ich mich da eher als sekundär verstanden und vielmehr als Unterstützer der Aktion. Aber ich lehne entschieden die Gewalt, die davon ausgegangen ist, ab, weil es nicht mich betroffen hat, sondern in dem Fall eine schwarze Person, die journalistisch arbeitet und bei Suresh, bei Jasmina aktivistisch wie auch aufklärerisch.
Und wenn Sie nochmal zurückschauen, wir haben ja auch hier bei uns im Kompressor, an dieser Stelle empfehle ich auch nochmal unseren Popkultur-Wochentalk, über die Debatte gesprochen. Gibt es etwas, wo Sie jetzt sagen, das lässt sich aus der ganzen Geschichte, aus der Debatte lernen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass man erstmal in Ruhe die Aussage, die getätigt wurde in dem Fall von der CDU-Politikerin, anschauen sollte und verstehen soll, was da eigentlich passiert ist. Denn es gab ja mehrere Vereine, die die Volksbühne reserviert haben, aber der Fokus war auf dem schwarzen Verein und das wurde dann aufgeladen politisch. Da ist ja eine starke Polemik vonstatten gegangen. Und es hat sie den Weg freigemacht für andere Medien, für die AfD, aber auch sehr viele rechtsextreme StreamerInnen und Personen. Und dadurch ist eine konkrete Gefahr entstanden für die Betroffenen. Sprich, was wird mit dem Gesagten ausgelöst? Mit wem solidarisiert man sich in diesem Fall? Und wie selektiv wird dabei vorgegangen?
Die Politikwissenschaftlerin und Autorin Hadija Haruna-Oelker schrieb am 17. August in der Frankfurter Rundschau, das ist Deutschland 2026. Schwarze Kinder werden geschützt, indem sie gar nicht erst kommen sollen. Ich finde, das fasst die ja doch auch traurige Debatte ganz gut zusammen. Gibt es etwas, das Sie sich von der weißen deutschen Gesellschaft wünschen würden?
Ich wünsche mir explizit was von, ja, der weißen deutschen Dominanzgesellschaft, aber von der ganzen Gesellschaft. Das heißt, sich in der nächsten Person zu sehen und solidarisch zu sein. Das heißt auch, jede einzelne Person oder Gruppen mit ihren Schwierigkeiten anzuerkennen, sei es jetzt hier mit Rassismus, sei es aber auch mit Behinderung, mit Queerfeindlichkeit und dementsprechend Schutzräume möglich zu machen. Und das geht, wenn wir entschieden gegen Bewegungen vorgehen, die Kulturprojekte gefährden, aber auch die Menschenwürde aller gefährden, weil wir als Gesamtheit hier das Leben bestreiten wollen. Und das sollten wir jeder Person, wie es auch das Grundgesetz sagt, zugestehen.
Nun stehen wir kurz vor den Wahlen. In Sachsen-Anhalt wird gewählt, aber auch in Berlin. Wie blicken Sie vor dem Hintergrund der aufgeheizten Stimmung und dem Versuch, Deutschland immer wieder auch zu spalten auf die Wahlen?
Ich sehe besorgniserregende Entwicklungen. Ich glaube, ich habe es schon vorher gesagt, dass die Verschiebung des Gesagten und wie einfach Personen gegeneinander aufgespielt werden. Also es gibt ganz klare Probleme, die strukturelle Probleme, die leider noch zu wenig gelöst werden. Und es wird nach links und rechts geschaut, anstatt auf die Lösung, die wir zusammenarbeiten könnten. Wenn wir schauen, wo wir mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede, weil gerade gehen wir alle durch diese Finanzschwierigkeiten und die Lebensunterhaltskosten sind einfach stark gestiegen, was dann eben auch die Lebensqualität aller in Deutschland beeinflusst. Und dahingegen sollten wir wählen, solidarisch wählen und schauen, dass es allen besser geht. Denn wenn es nicht allen besser geht, dann geht es niemandem besser.
Aus Sicherheitsgründen haben die Volksbühne und der Verein EOTO das Schwimmen für Schwarze im Volksbad vor gut 2 Wochen abgesagt. Daraus resultiert ist eine Spendenkampagne. Knapp 87.000 Euro sind zusammengekommen. Heute endet die Aktion. Das heißt aber, Sie können diese noch weiter unterstützen, nennt sich Gemeinsam für EOTO und Schwarze Safer Spaces. Ridal Carell Chuquenio, Kulturwissenschaftler und Journalist, hat den Spendenaufruf mit unterstützt. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen ebenfalls.
Die Filmindustrie liebt Sequels, also Fortsetzungen, ganz einfach, weil man da Produkte verkaufen kann, die man niemand neu zu erklären braucht. Insofern ist es auch nicht überraschend, dass IG wieder auferstanden ist, auch wenn sein Schöpfer, der britische Schauspieler und Komiker Sacha Baron Cohen, Gegenteiliges behauptet. 2002 hieß der erste Film Ali G in the House. Darin verkörpert Cohen einen weißen Briten, der so tut, als wäre er schwarz. Damals ein Welterfolg. Und jetzt Ende Oktober, also 24 Jahre später, kommt ein neuer Ali G-Film heraus. Der nennt sich Ali G, Who Is I? Und hier mal ein Ausschnitt aus dem Trailer.
It's me, Ali G. I've been gone for 20 years, chilling. And in that time, the world went to crap. There was COVID, wars, and Ed Sheeran. But I's gonna get back on top with a brand new thing called a documentary. For the first time ever, this is a film with real people, not actors.
So. Auch in der Vergangenheit gab es schon Kritik und Proteste gegen Ali G. Jetzt gibt es in England aber laute Boykottaufrufe. Die Kinokette Picture House hat beispielsweise angekündigt, den Film nicht zu zeigen. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Robert Rothefer, hat jahrzehntelang in England gelebt. Robert, wie gesagt, es ist ein Sequel, also eine Wiederauferstehung, wenn man so möchte. Aber nimm uns noch mal kurz mit, wer ist Ali G?
Ja, Ali G war eigentlich die erste Schöpfung von Sacha Baron Cohen als Komiker. Also es gab da eine britische Comedy-Show in den späten 90ern, die hieß die 11 O'Clock Show auf Channel 4, und in der ist diese Figur Ali G aufgetaucht. Ein Weißer, der so tut, als wäre ein Schwarzer, damit er irgendwie mehr hipstermäßig wirkt. Ne?
Und die Zeiten, kann man schon klar sagen, haben sich in dem Vierteljahrhundert verändert. Er war schon immer kontrovers, es hat auch schon immer Proteste gegen ihn gegeben, aber jetzt sind die Reaktionen nochmal anders.
Ja, also es ist natürlich, glaube ich, ein Effekt, mit dem Sacha Baron Cohen sicher gerechnet haben wird. Also er ist ja noch mehr für sein anderes alter Ego bekannt, für diesen misogynen, homophoben und antisemitischen kasachischen Reporter Borat, den hast du ja eh auch vorher erwähnt. Ja. Also das war wieder eine Gestalt, für die sich das Klischee eines zentralasiatischen Menschen angeeignet hat, um, so wie seine Verfechter jetzt sagen würden, die unvorbereiteten Interviewpartner zu verlocken, ihren eigenen Vorurteilen freien Lauf zu lassen und sie damit sozusagen offen zu legen. Andere wiederum haben gemeint, wie du sagst, kontrovers, dass Borat Vorurteile bestärkt. Und ich muss sagen, als jemand, der Borat zum Beispiel in Großbritannien erlebt hat, 2012, fand ich das schon schwierig mit den gewissen Vorteilen, die es gegenüber osteuropäischen zum Beispiel Handwerkern dort gibt, aber dann das Subsequent Movie Film 2020 noch mehr, weil das kam ja dann überhaupt schon in diesen Brexit-Prozess hinein. Und da gab es ja jede Menge fremdenfeindlicher Rhetorik von den Rechten in Großbritannien, und da war das schon, der Euphemismus, den man verwendet, ist ja immer problematisch. Ne? Und so ist das, würde ich sagen, auch mit Ali G heutzutage.
Ja, man könnte im Nachhinein natürlich auch nochmal länger über Borat diskutieren. Das hat man auch damals getan. Aber hier geht es jetzt ja um Ali G.
Ja, genau. Und eben Ali G ist ja eben, ich habe es vorhin gesagt, Ende der 90er Jahre, auch der Film war 2002, ist eigentlich so in so ein Klima hinein erschienen, wo man im Mainstream an den gelungenen Multikulturalismus geglaubt hat. Ja? Und es war irgendwie das Gefühl, dass wir so einer Zukunft der Toleranz entgegenströmen. Und in diesem Kontext hat Ali G eben diesen Weißen verkörpert, der für Distinktionsgewinn so einen karibischen Akzent und Slang nachahmt. Und das ist ja so ein Style, den es tatsächlich unter weißen Jugendlichen, die sogenannten Roadmen, ja, die hat es ja wirklich oder gibt es auch tatsächlich. Und das hat er satiriert. Aber die Frage ist natürlich, ja, ob das auch außerhalb von Großbritannien so angekommen ist.
Ne? Ja, also war es für die britischen Fernsehzuschauer klar erkennbar, dass dieser Ali G ein Weißer ist. Und
würde ich schon sagen, ja.
Damit so auch eine Peinlichkeit dieser Kostümierung einhergeht, was ja schlicht auch Blackfacing ist. Ja,
ja, das ist eben genau die Sache. Also es, zum Beispiel eine der Catchphrases von Ali G war immer, is it 'cause I is black? Ja? Ist es, weil ich schwarz bin? Und das oberflächlich betrachtet Lustige daran war, dass wir alle gewusst haben, dass er eben nicht schwarz ist. Aber das andere, unterschwellige, unter Anführungszeichen Lustige, war auch, dass er irgendwie persifliert hat damit die antirassistische Beschwerde. Ja, dieses Is it 'cause I'm black? Ja? Und das ist, dass da irgendwie sowas performativ Beleidigtes dahinter stehen könnte. Ja? Und das war schon ziemlich heikel, damals, als der Konsens noch war, dass rassistische Vorurteile im Verschwinden sind. Aber noch problematischer ist es jetzt, weil ja in Großbritannien, wie überall sonst, die harte Rechte im Aufschwung ist und solche Probleme des Rassismus wieder absolut aktuell geworden sind und daher jede Form von Blackfacing eine ganz andere Relevanz bekommen hat als damals.
Also Ali G kehrt in die Kinos zurück. Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, aber diesmal gibt es doch erheblichen Gegenwind in Großbritannien.
Ja, genau. Also es gibt Boykottaufrufe. Es gibt also eine News Comparison Website, auf der man eine Nachricht eingeben kann und dann schauen kann, wie haben andere dieselbe Nachricht weitergegeben. Und die heißt News Court und die hat in diesem Fall selbst aktivistisch eingegriffen und eine Unterschriftenliste gestartet, auf der einige 10.000 Leute, also ich glaube heute war es bei 44.000 Leute per E-Mail, also es ist schon ein bisschen mehr als nur was anzuhaken, anzuklicken, dafür plädiert haben, dass die Kinoketten sich weigern sollen, diesen Film zu zeigen. Das ist ein ganz konkretes Anliegen. Wer sozusagen den Film zeigt, erklärt sich sozusagen mit dieser Botschaft einverstanden. Und immerhin die nicht unwichtige Kinokette Picture House, du hast das eingangs erwähnt, die haben 25 Kinos, die aber ziemlich große und auch so Arthouse-Kinos sind. Die haben gesagt, sie werden diesen Film nicht zeigen. Erst für 23. Oktober ist der Start vorgesehen. Produziert von Amazon MGM, aber wird beworben als ein Film, der erstmal nur in den Kinos gezeigt werden wird. Also das ist dann die Frage, wer sich da anschließen könnte noch und wie sich das entwickelt.
Und vor allem auch in Deutschland, denn auch hier am 22. Oktober kommt der Film ja in die Kinos. Da fragt man sich natürlich auch, ja, wird es Proteste geben, wird es Boykotte geben?
Ja.
Wir sprachen mit meinem Kollegen Robert Rotefer über die Figur Ali G und die damit ja verbundenen Boykottaufrufe. Im Oktober kommt der Film in Großbritannien und auch hier in Deutschland in die Kinos. Ich danke dir für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke dir.
Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Die AfD führt in den Umfragen und liegt bei rund 40% der Stimmen. Und wir wollen in unserem Popkulturmagazin Kompressor deshalb jetzt auf die Filmproduktion in ostdeutschen Ländern wie Sachsen-Anhalt schauen. Denn im Mai hat der MDR die Hiobsbotschaft verkündet. 3 Jahre lang werden keine neue Tatortfolgen aus Dresden und auch Polizeiruffolgen aus Magdeburg produziert. Sie haben eventuell auch darüber schon in unserem Programm beispielsweise gehört von. Der MDR muss sparen wegen der ausgebliebenen Beitragserhöhungen, was natürlich die Sichtbarkeit des medial nicht überrepräsentierten Ostens zumindest erhöht. Und was entsprechend natürlich damit auch Kritik auf sich gezogen hat. Matthias Dell hat sich die Sache nochmal angeschaut.
Die Aufregung war groß beim Polizeiruf Magdeburg und dem Tatort Dresden.
Wenn die mir jetzt noch die Stelle streichen, die man nie besetzt bekommt, da gehe ich in Frührente. Ja, da können sie mich alle mal am Arsch lecken.
Für den neuen MDR-Programmdirektor Boris Lochthofen sind die heftigsten Reaktionen auf seine im Frühsommer verkündeten Sparmaßnahmen aber schon durch.
Den ganzen Krach, den ich hatte mit Martin Brambach und Cornelia Gröschel und Claudia Michelsen und so weiter, Also die haben kein Kopfgeld mehr auf mich ausgesetzt, weil ich nach vielen Gesprächen auch dort das geschafft habe, dass sie das nachvollziehen konnten.
Nämlich, dass MDR-Programmdirektor Lochthofen wegen der ausgebliebenen Beitragserhöhung vor der Wahl zwischen Pest und Cholera stand und sich unter anderem für einen dreijährigen Produktionsstopp bei den prestigeträchtigen bundesweiten ARD-Sonntagabend-Krimi-Schauplätzen entschied. Zugunsten der aktuellen regionalen Berichterstattung.
Allein diese Pause beim Drehen neuer Produktionen setzen ein Volumen von 20 Millionen Euro frei. Und hätten wir 20 Millionen Euro beispielsweise in einer journalistischen Redaktion als Sparbetrag umgesetzt, wäre das in etwa die komplette Redaktion von MDR aktuell von einem ganzen Jahr.
Man kann Lochthofens Entscheidung konsequent finden. Cholera bleibt trotzdem Cholera. Für Christoph Kukula von 42 Film etwa, der Polizeiruffolgen für Magdeburg und Halle produziert hat. Kukula verweist auf die wirtschaftlichen Effekte.
Wenn wir in Magdeburg drehen, wie viel Geld dort allein in Logistik, Hotellerie, Pensionen, Ferienwohnungen und so weiter ausgegeben wird, auch das sind ja Wirtschaftsfaktoren für die Region. Der Caterer, der im Supermarkt einkaufen geht, die Produktionsfahrzeuge, die getankt werden.
Das gilt besonders für die übersichtliche Kreativbranche in den drei ostdeutschen Bundesländern. Beauftragungskontinuität, wie Kukula sagt, ist eh ein Problem. Die Konzentration auf wenige große Produktionsfirmen aus dem Westen schon jetzt im Gange. Der Produzent aus Halle bleibt skeptisch.
Weil in drei Jahren wird die Welt eine andere sein. Jetzt mal losgelöst von den Landtagswahlen Sachsen-Anhalt, sondern in drei Jahren, die Welt entwickelt sich einfach wahnsinnig schnell weiter. Die Schauspieler werden sich andere Engagements suchen. Die können nicht warten. Und genauso auch die Kreativen. Dann musst du alles wieder zusammenholen, ob man das wirklich macht.
Die Pause bedeutet freilich nicht, dass der MDR seine gesamte Film- und Serienproduktion einstellt. Und zur Überbrückung sind 6 gedrehte oder noch fertigzustellende Folgen zur Ausstrahlung geplant. Aber die legendären Krimireihen sind nun mal die populärsten fiktionalen Formate der ARD. Geboren aus dem Geist des Föderalismus als identitätsstiftende Leistungsschau der Sender. Eine Chance auf Sichtbarkeit und Imagepflege.
Ich glaube, ich muss dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ne? Schimi!
So mobilisiert Götz-Georges ikonischer Kommissar Schimanski auch nach mehr als 30 Jahren noch positive Gefühle für das arme Duisburg. Während den MDR-Schauplätzen nun die Zaungastrolle droht. Da überrascht es nicht, dass etwa Staatskanzleichef Rainer Robra von der CDU die Produktionspause kritisiert. Mit Verweis auf die Sichtbarkeit Sachsen-Anhalts vorm Millionenpublikum am Sonntagabend. Markus Kurze, medienpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag, geht noch weiter.
Die Flaggschiffe jetzt zu nehmen, Tatort und Polizeiruf, das wirkt schon so ein bisschen wie Erpressung. Das ist nicht gut.
Kurze nennt sich selbst schmunzelnd stolz Gebührenrebell. Was nicht nur komisch ist, wie Produzent Kukula in Erinnerung ruft.
Wer hat denn die ganze Diskussion um die Beitragserhöhung angefangen? Das war die CDU in Sachsen-Anhalt. Das war 2021, als sie das erste Mal gegen die Beitragserhöhung gestimmt haben.
Natürlich ist Kritik an Strukturen und Hierarchien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk berechtigt. Und zur Durchschnittlichkeit der meisten Tatort- und Polizeiruffolgen gehört auch, dass sich für spezifisch ostdeutsche Milieus selten so stark interessiert wird wie im kürzlich eingestellten Polizeiruf aus Halle.
Lange nicht gesehen.
Und gleich wieder erkannt. Wollt mal gucken, wie es Ihnen geht.
Aber die CDU spielt in der Sache eine fragwürdige Rolle. Erst stellt die Partei populistisch das geregelte Verfahren zur Beitragsbemessung in Frage, um dann zu klagen, wenn der MDR sparen muss. Und in den Umfragen liegt die CDU weit hinter der AfD. Auch hier hat die Übernahme von AfD-Themen nichts gebracht. Obwohl CDU-Mann Kurze sich derselben irreführenden Sprache bedient, desselben Framings.
Am Ende muss man doch sagen, es ist ein Zwangsbeitrag.
Die bittere Ironie der Geschichte mag Kurze nicht erkennen. Die politische Verantwortungslosigkeit der CDU, eine aufgebrachte Debatte nicht konstruktiv gestaltet zu haben. So bilanziert Produzent Kukula.
Wenn ich den Stein ins Rollen bringe, dann muss ich da aber auch einen Notfallplan haben oder eine Idee haben, wie ich den Stein wieder stoppe.
Das sagt Filmproduzent Christoph Kukula von der Produktionsfirma 42 Film aus Halle an der Saale. Und mit ihm wollen wir nochmal vertiefend über die Kreativindustrie in Sachsen-Anhalt und ja auch deren Perspektive auf die Politik- und Landtagswahlen am Sonntag sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kukula.
Ja, hallo.
Ja, pro Jahr gibt es eigentlich 3 MDR-Sonntagabend-Krimi-Folgen. Jetzt werden 6 auf die nächsten 3 Jahre verteilt, haben wir gerade auch gehört im Beitrag, also spürbar weniger. Welche Sorge genau treibt Sie dabei um?
Na, das Hauptproblem ist sicherlich die Sichtbarkeit der Region, weil am Sonntagabend werden ja weiterhin 6, 7, 8 Millionen Zuschauer innerhalb von 90 Minuten deutschlandweit erreicht. Und das ist reduziert und auch eine Frage von Kontinuität, die dadurch verloren geht. Und der zweite Punkt ist natürlich ganz klar ein wirtschaftlicher Faktor. Wenn jetzt nicht gedreht wird, also auch wenn der MDR noch die nächsten 3 Jahre ausstrahlt, wird ja nicht mehr produziert, weil nur noch 2 Polizeirufe in Magdeburg gedreht werden. In Dresden ist, soweit ich weiß, schon Drehschluss sozusagen. Und jeder Film hat ungefähr ein Budget von 2 Millionen Euro, bisschen weniger teilweise, bisschen mehr manchmal. Und das ist ein Wirtschaftsfaktor. Davon werden Leute hier in der Region beschäftigt. Also das sind ja alles Faktoren, die mit reinspielen, die jetzt erstmal wegfallen. Was schwierig ist, gerade für den Standort Sachsen-Anhalt.
Wenn ich da kurz einhaken dürfte, der Polizeiruf und der Tatort, das haben Sie gerade, finde ich, sehr richtig auch formuliert, bedeutet ja Sichtbarkeit für die ostdeutschen Bundesländer. Vielleicht auch da nochmal allgemein, welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie Filme oder auch Serien in Thüringen oder Sachsen-Anhalt drehen?
Die Leute sind schon stolz auf das, was hier produziert wird. Also gerade die Diskussion um die Beendigung des Polizeirufs in Halle, die letztes Jahr, dieses Jahr stattfand, war ja nochmal ein deutliches Zeichen, weil wirklich Land auf, Land ab alle Feuilletons in den nationalen Medien sehr bedauert haben, dass dieses großartige Stück oder diese Serie sozusagen Polizeiruf Halle beendet wird, weil sie so wahnsinnig gut die Region widerspiegelt. Die Menschen, die Geschichten, also wenn Sie nach Halle kommen, gehen wir eine halbe Stunde durch die Stadt, da kann ich Ihnen alle Personen, die im Polizeiruf Halle gezeigt werden, auf der Straße zeigen. Das ist, naja, dokumentarisch ist es nicht der richtige Begriff, aber es ist eben sehr nah dran an der Lebenswirklichkeit der Menschen. Mhm. Und wir haben jetzt gerade dieses Jahr im Eichsfeld für die Digeto eine Produktion gedreht. Da kommen ganz selten Produktionen hin und die Leute freuen sich darüber. Da bringen wir auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich nochmal in einer anderen Dimension in die Region rein, als wenn nur, und ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, wenn nur in Anführungszeichen Informationen, also Nachrichtenbeiträge oder ähnliches geschieht. Weil wenn du für 20 Tage mit einem Riesenbesteck da im Land, im Eichsfeld ist in dem Fall, auftauchst, ist das schon nochmal eine andere Sichtbarkeit.
Und beim MDR hat Programmdirektor Lochthofen ja gesagt, es sei tatsächlich eine Pause. Sie aber haben ihre Zweifel. Warum und wie könnte ein Neustart aussehen?
Wie ein Neustart aussehen kann, das muss im Endeffekt tatsächlich der Sender bestimmen. Für uns ist wichtig, dass die Pause genutzt wird, um währenddessen schon an Plänen für neue Produktionen, die in der Region umgesetzt werden, die auch mit mitteldeutschen Produktionsunternehmen umgesetzt werden, dass daran an neuen Plänen gearbeitet wird, dass jetzt nicht auch in-house sozusagen beim MDR pausiert wird. Da ist man aber schon auf dem Weg. Also da finden Gespräche und Überlegungen statt. Was dann am Ende rauskommt, müssen wir sehen.
Nun wird am Sonntag in Sachsen-Anhalt gewählt und Sie haben auch im Beitrag darauf hingewiesen, dass die CDU 2021 die Beitragskürzungsdiskussion gestartet hat und es endet mit ihrem Zitat: Wer den Stein ins Rollen bringt, der braucht auch einen Notfallplan, um diesen wieder zu stoppen. Wie hätte denn die Debatte besser geführt werden können?
Man hätte es besser führen können, indem man den ganzen Prozess dauerhaft begleitet. Es ist ja so, dass die Landtage alle 4 Jahre angehalten sind, einer Beitragsanpassung, in welche Richtung auch immer, zuzustimmen. Wenn sie das nicht tun, dann können wir alle als Bürger erwarten, dass dann der Landtag oder diejenigen, die sich dagegen verwehrt haben, den Prozess, was sie kritisieren, auch begleiten. Sprich, in dem Sinne ging es ja um Kürzungen, vor allem um Sparmaßnahmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gehört aber der Ehrlichkeit halber auch dazu, dass der MDR zum Beispiel einen Medienstaatsvertrag hat, der eben auch vom Landtag oder von den drei Landtagen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, unterschrieben ist. Und dort werden zum Beispiel 5 Funkhäuser festgeschrieben. In Dresden, in Leipzig, in Halle, in Magdeburg und in Erfurt. Und die Frage ist, braucht der MDR 5 Funkhäuser? Meine Antwort wäre, nein, brauche nicht. Das kann man auch kleiner Hand haben. Auch der MDR ist der Meinung, er braucht es nicht. Nur der MDR kann es nicht ändern, weil es in seinem Auftrag, in seinem Staatsvertrag drin steht. Und aktuell sitzen die Landtagsabgeordneten so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Man wartet jetzt, was passiert mit der AfD, was passiert in Karlsruhe mit der Entscheidung am Verfassungsgericht, kommt die Beitragserhöhung ja oder nein. Nur dann kommt die nächste Wahl in 2 Jahren, dann kommt wieder irgendeine Wahl. Man findet immer Gründe, warum man sich damit nicht auseinandersetzen kann, und man muss es machen. Und den Vorwurf muss sich in dem Fall die CDU in Sachsen-Anhalt sehr konkret gefallen lassen. Das ist leider auch ein Problem, was sie losgetreten haben.
Und nun hat die AfD ja angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs mit absoluter Mehrheit aus dem Staatsvertrag auszutreten. Die führt ja in Sachsen-Anhalt seit Jahren einen Kulturkampf, aber Austritt, geht das überhaupt? Und wenn ja, was fürchten Sie da?
Naja, ich glaube, das ist, wenn man sich das Wahlprogramm anschaut, von vorn bis hinten nicht durchdacht. Also auf der einen Seite sagen sie ja, als erstes werden sie den Staatsvertrag des MDR, Medienstaatsvertrag MDR, kündigen. Dann schreiben sie, der MDR soll mehr Eigenverantwortung bekommen, wo ich mir denke, warum soll jemand mehr Eigenverantwortung bekommen, dessen Vertrag ich gerade gekündigt habe? Das ist jetzt nicht wirklich logisch an der Stelle, wie auch so vieles andere. Ich glaube, das ist einfach nur Symbolpolitik. Was man wissen muss, und das ist ein Punkt, der den Menschen leider an der Stelle nicht gesagt wird: den MDR-Staatsvertrag kündigen hat nichts mit dem Beitrag, den wir alle aktuell 18,36 Euro bezahlen. Das ist der Finanzstaatsvertrag. Der kann nur gemeinsam von allen 16 Bundesländern gekündigt werden und nicht alleine aus Sachsen-Anhalt heraus. Die AfD kann auch nicht durchsetzen, dass wir nur 10,30 Euro, 50, was auch immer in Sachsen-Anhalt bezahlen. Das geht alles nicht. Das ist eine bundeseinheitliche Regelung und hat mit dem MDR-Staatsvertrag nichts zu tun. Wenn der gekündigt wird, dann wird die nächsten 2 Jahre in dem Sinne erstmal nichts passieren, weil es gibt 2 Jahre Kündigungsfrist. Das heißt, es würde frühestens zum 01.01.2029 dann kein MDR in Sachsen-Anhalt mehr stattfinden. Und die AfD muss ein Alternativangebot aufbauen, was Information, Bildung, Unterhaltung, also alles, was quasi im Gesetz steht, geliefert wird an den Bürger. Es ist also aus meiner Sicht eine reine Scheindebatte. Und wenn man es ganz zum Ende denkt, das ist auch nicht das Thema der Menschen in Sachsen-Anhalt. Also die meisten hören oder sehen den MDR. Ich habe auch nicht das Gefühl, jetzt wenn ich in meinem Umfeld schaue, dass die Leute mit dem MDR nicht anfangen können. Es ist sicherlich in den Altersstufen ein bisschen unterschiedlich. Bei den Jüngeren vielleicht nicht unbedingt jeder mit dem MDR was anfangen können, aber auch die Älteren sind ja trotzdem da. Und ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem ist, dass jetzt der MDR abgeschafft werden soll. Das ist eine rein populistische Forderung.
Sagt Filmproduzent Christoph Kukula, unter anderem Co-Produzent des Polizeiruf in Halle und Magdeburg, über ja die Kreativindustrie in Sachsen-Anhalt, über die Filmlandschaft, jetzt vor allem auch mit Blick auf die Landtagswahl am Sonntag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, einen schönen Tag noch.